Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer.
Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. In dieser Folge ist Andreas Kötter zu Gast. Er ist der Chef von Westlotto und Sponsor dieses Podcasts. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie unsere Werte in der Ukraine verteidigt werden, wie es so oft in der öffentlichen Debatte heißt. Wir haben darüber gesprochen, wie sich Werte über die Zeit verändern können. Und wir haben auch darüber gesprochen, warum hinter einem Lottoschein der ein oder andere große Traum steckt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Kötter, herzlich willkommen im Podcast Werte und Leadership.
Vielen lieben Dank.
Ich bin schon ganz gespannt, was Sie uns mitgebracht haben, denn jeder Gast bringt ja bei uns drei Gegenstände mit. Was haben Sie denn im Gepäck für uns?
Ja, was habe ich mit? Ich habe drei völlig unterschiedliche Gegenstände mit. Einmal etwas, das ganz harmlos aussieht, aber wo eine Menge dahinter steckt. Das ist ein bunter, ganz einfacher Papier-Lottoschein. Das heißt, Sie haben hier verschiedene Felder, die Sie ankreuzen können. Und den zweiten Gegenstand, den ich mitgebracht habe, das ist ein Handschuh. Ein Handschuh, auf dem steht Sportstiftung NRW. Und den habe ich mal getragen bei einer Veranstaltung und der symbolisiert auch etwas. Mhm. Und der dritte Gegenstand, da habe ich mich dann im letzten Moment entschieden, den zu nehmen. Viele bringen ja ganz bedeutende, wichtige Bücher mit, aus denen sie zitieren und aus denen sie vorlesen. Ich habe mich auch für ein Buch entschieden, aber das Buch symbolisiert für mich was ganz Wichtiges, das ist das Stammbuch der Familie.
Ah.
Das heißt, es ist ein Stammbuch und da sind auch so ganz alte Unterlagen noch drin, also wirklich etwas, das doch ein Stückchen was Persönliches.
Sehr spannend. Wollen wir mit dem Lottoschein starten?
Gerne, ja.
Wieso haben Sie den mitgebracht? Nun sind Sie nun Chef von Westlotto. Es liegt also gewissermaßen auf der Hand, aber ich bin ganz gespannt, welchen Wert sich dahinter verbirgt für Sie.
Also aus verschiedenen Blickwinkeln gibt es da Werte. Einmal natürlich für denjenigen, der ihn ankreuzt und den dann auch abgibt, und das bin ich ja manchmal auch selbst, ist es natürlich erstmal ein Traum. Das heißt, dieser Traum zu gewinnen und mit dem Gewinn etwas machen zu können. Und bei Träumen hat man eine ganze Menge Themen. Das fängt bei Verantwortung an, mit dem, was man mit dem Geldbetrag denn eigentlich macht. Aber mir ist eigentlich wichtig, dass ich sage, so ein Stückchen Papier, hinter dem viel Träume stecken, bedeutet für die Gesellschaft und für uns als Unternehmen und auch für mich eine Menge an Verantwortung, einmal gegenüber dem Spielteilnehmer, also dem Träumer, wenn Sie so wollen. Und das Zweite, und das ist, glaube ich, vielen gar nicht bekannt, auch ein ganzes Stückchen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Und zwar uns allen, jedem Einzelnen, auch wenn man nicht spielt, auch wenn man davon nichts weiß. Und diese Verantwortung, die nennen wir das Lotto-Prinzip. Ich weiß gar nicht, haben Sie davon schon mal was gehört, vom Lotto-Prinzip?
Jetzt muss ich mich outen. Nee, nicht so richtig. Ich wollte Sie nämlich gerade fragen, weil Sie sagten ja Verantwortung gegenüber dem Spieler. Das verbirgt sich jetzt wahrscheinlich gleich dahinter. Ich bin gespannt, wie Sie das erklären.
Also das Lotto-Prinzip geht ein Stückchen weiter. Mhm. Das Lotto-Prinzip geht eigentlich ganz einfach. Wenn Sie 1 Euro zahlen, dann kriegen Sie 50 Cent zurück. Also 50 Cent werden an jeden oder an die Spieler zurück ausgezahlt. Davon bilden sich dann Jackpots und solche Dinge. Das ist aber nicht das Lotto-Prinzip, sondern 40 Cent gehen an den Staat. Und der Staat hier in Nordrhein-Westfalen, es ist das Land Nordrhein-Westfalen, gibt davon einen Großteil an die sogenannten Destinatäre, das heißt die gesellschaftlichen Träger, weiter. Das sind das Deutsche Rote Kreuz, das ist die Caritas, also die Wohlfahrtsverbände. Das ist in vielen, vielen Bereichen der Sport. Das ist die Kunst, die Kunststiftung Nordrhein-Westfalen. Das sind Dinge aus dem Naturschutz. Das sind also eine ganze Reihe von verschiedensten Organisationen in Nordrhein-Westfalen, die quasi von Lottogeldern leben und nur deswegen eigentlich auch ihre Aufgaben wahrnehmen können. Und das ist etwas, wo wir am Ende des Tages alle Gewinner sind. Einmal die spielen und vielleicht gewinnen, aber daneben auch jeder Einzelne, wenn er Hilfe braucht, sei es im karitativen Bereich, in der Wohlfahrt, wenn er seine Runden auf einem Sportplatz dreht, wenn er Trainer hat im Sportverein, wenn er Kunst betrachtet oder wenn irgendwann mal wieder eine Aue in einer Flusslandschaft gekauft wird, die dann renaturiert wird und man ein schönes Denkmal in der Nähe sieht. Überall in diesen Dingen steckt ein Stückchen Lottogeld. Und ich finde, das ist eine Riesenverantwortung, wenn man das weiß, dass man alles dafür tut, dass das auch so bleibt. Mhm. Und deswegen dieser kleine Lottoschein mit einer großen Welt, die dahinter sich verbirgt.
Und wie schaut das gegenüber dem einzelnen Spieler aus? Es gibt ja auch Kritiker am Lotto, die sagen, na, das ist nur ein Glücksspiel, das führt zur Sucht oder es könnte ja auch eine Einstiegssucht sein. Was entgegnen Sie diesen Kritikern?
Also die Kritik kommt ja eigentlich bei jedem Glücksspiel. Jetzt ist das Lottospiel mit Abstand wirklich, ich würde mal sagen, das Ungefährlichste. Warum? Ich kann ja nur zweimal in der Woche maximal Lotto spielen. Mhm. Ich kann also nicht jeden Tag hingehen und sagen, so, jetzt will ich mal so richtig Lotto spielen oder jede Sekunde. Das wird nicht gelingen. Von daher ist es an sich nicht so suchtanreizend, so wie es im Fachjargon heißt. Das ist das eine. Das zweite ist aber auch, dass wir hier, ich sag mal, im Responsible Gaming, also verantwortlichen Glücksspiel, eine ganze Menge tun. Wir haben verschiedene Säulen und wir fangen inzwischen schon an, dass wir in den Schulen sogenannte Camps veranstalten. Mhm. Und diese Camps sind gemeinsam mit Wissenschaftlern, da kommen auch Blogger, da kommen Rechtsanwälte, da kommen Suchtexperten, also Menschen, die versuchen, in einer Projektwoche an den Schulen die Kinder und Jugendlichen, ich würde mal sagen, zu befähigen, sich in einer digitalen Welt vernünftig zu bewegen. Mhm. Denn große Bedrohungen kommen unseres Erachtens nach so ein Stückchen weit aus der digitalen Welt. Die kommen so übers Gaming, kommen so in Lootboxen, in so kleinen Prinzesschenkostümen mit einem Zauberstab. Ja. Die kommen weniger von dem Papierlottoschein in der Lottobude. Also wir fangen da an, gehen weiter, indem wir natürlich das Personal bei uns geschult haben. Sie müssen Kunden ansprechen, wenn sie das Gefühl haben, naja, also besser mal nicht. Sie haben die Alterskontrolle zu prüfen. Wir haben hier auch etwas, wo wir Spieler, die sich selbst sperren, wirklich auch monitoren. Wir monitoren auch Spielverhalten selber, sodass wir also eine ganze Reihe von Faktoren haben. Aber wichtig ist, es gibt in jedem eigentlich so eine Art Spieltrieb, der irgendwo mal raus muss. Und da ist es nun mal dann die ungefährlichste Form. Und mit der wollen wir halt möglichst verantwortungsvoll umgehen. Das stimmt.
Das klingt doch gut. Und was mich noch interessiert, was war denn so der höchste Lottogewinn, den Sie persönlich mal bekommen haben, den Sie erspielt haben?
Also es war ein Gewinn an einem Rubbellos, wenn ich ehrlich bin. Und zwar, ich habe immer ein paar Rubbellose dabei, ich kaufe immer ein paar Rubbellose so für besondere Situationen. Und wir waren auf der Autobahn als Familie und saßen im Auto und standen im Stau und die Stimmung war denkbar schlecht. Also war wirklich, das war richtig mies, weil wir haben uns alle gefreut. Wir waren auf dem Weg zu einem Volksfest und wollten mal so richtig feiern. Mhm. Und es gibt ein Rubbellos, das nennt sich die fette 500. Mhm. Und bei der fetten 500 sind 500 Euro der Maximalbetrag. Und Sie werden es nicht glauben, auf der Rücksitzbank wurden die 500 Euro gewonnen. Da war natürlich der Stau vergessen, der Abend gesichert, das Wochenende gesichert. Wir haben also eine fantastische Woche. Das war bislang mein höchster Gewinn.
Das klingt toll. Und weil Sie vorher Träume ansprachen, was wäre denn so Ihr Traum, wenn Sie wirklich einen Millionengewinn machen würden? Würden Sie aufhören zu arbeiten und irgendwie sich ein Haus in Spanien kaufen oder was würden Sie tun?
Also ich würde erstmal noch was weiterarbeiten, denn es gibt so ein paar goldene Regeln. Mhm. Also das eine heißt, wenn man denn gewinnen sollte, dann möglichst nicht sofort alles rausposaunen. Dann sollte man sich in Ruhe überlegen, unter dem Eindruck, was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Und dann sollte man sich auch Rat holen. Also das sind so die drei goldenen Regeln. Die würde ich natürlich auch befolgen. Mhm. Ich würde also ein Stückchen erstmal abwarten. Natürlich habe ich Träume. Aber ganz ehrlich, ich würde als erstes das Fundament absichern, nämlich meine Familie, also meine Kinder, denen, so dass die eigentlich keine Sorgen mehr machen müsste. Ich würde für die Eltern und Geschwister ein Stückchen weit sorgen, ohne dass sie es groß merken, die Eltern halt in eine Wohnform, dass sie langfristig da leben können, also so rein fundamentale Dinge. Mhm. Und dann würde ich ganz ehrlich versuchen, mein Leben möglichst so weiterzuleben, denn wenn man zu viel ändert, ändert man sich selbst ja auch ein Stückchen. Und ich selbst bin in einer Lebensphase, wo ich sage, da sind so Freundschaften, Bekanntschaften, gewachsene Beziehungen schon fast ein bisschen wichtiger. Und das ist bei jüngeren Leuten Wir haben hier Gewinner, die sehr jung gewesen, die haben sich eine komplett neue Existenz aufgebaut. Bis hin zu Gewinnern, das war jetzt allerdings eine Geschichte in, ich glaube, sie war in Dänemark. Da hat sich einer gesagt, Mensch, ich will endlich mal, dass mein Fußballverein vernünftig spielt und hat sich dafür einen Profi gekauft. Kann man machen, kann man machen.
Das war auch nicht sehr nachhaltig, ne? Der weg, der wird ja älter und dann muss er irgendwann hören, die ja wieder ja, aufzuspielen. Ja. Aber gut.
Ja, ja, aber es ist okay, es ist halt ein Traum.
Ja, klar. Schön. Wunderbar. Aber dann lassen Sie uns über den zweiten Gegenstand sprechen. Was sucht sich einer aus, die Handschuhe oder das Buch?
Also dann würde ich in der Tat mit dem Handschuh anfangen. Mhm. Und den Handschuh habe ich bekommen auf einer Veranstaltung, die wir gemeinsam mit Sportlern gemacht haben. Und zwar ehemaligen Sportlern, also Weltmeister, Olympiasieger, Deutsche Meister, die jetzt auf der Schnittstelle sind, aus dieser Blase Leistungssport rauszugehen in das normale Leben. Mhm. Und das ist ja dann ein Rieseneinschnitt.
Ja.
Und viele denken immer daran, ja, wir müssen Sportler unterstützen, weil die haben den größten Werbewert und da kann man viel als Unternehmen machen. Wir sind einen Schritt weiter gegangen. Wir unterstützen Sportler auch durch Netzwerken, durch andere Themen, nachdem sie ausgestiegen sind. Mhm. Und das war die erste Netzwerkveranstaltung. Und der Handschuh deswegen, weil auf dieser Veranstaltung haben wir uns alle in einen Viererbob gesetzt und sind in Winterberg die Bahn runtergerauscht.
Ui.
Und natürlich sagt man immer vorher leichtfertig, gar kein Problem, mache ich mit.
Mhm.
Und dann steht man da und kriegt einen Helm aufgesetzt, kriegt die Handschuhe und da muss man einem Fahrer vorne vertrauen, der einen in einer Geschwindigkeit da durchbringt, wo ich wirklich sage, dazu gehörte für mich zumindest eine ganze Portion an Vertrauen. Und wenn man dann überlegt, dieses Vertrauen auf einer rasanten Bobfahrt, bei der man hofft, dass man sie übersteht, so ein Stückchen hat man als Unternehmensführer das auch, weil jeder Mitarbeiter setzt sich in einen Bob und fährt mit. Und für einige ist es noch zu langsam und für andere schon viel zu schnell. Man muss aufpassen, dass hinten keiner rausfällt, dass die Köpfe alle nicht von links nach rechts schlagen, dass jeder gesund bleibt. Und so in der jetzigen Zeit der Transformation ist es, glaube ich, für mich ein Stückchen was, wo ich sage, das symbolisiert Vertrauen, weil ich selber mich so extrem habe Vertrauen geben müssen. Und mir wurde dann hinterher klar, eigentlich macht das jeder Mitarbeiter bei uns im Unternehmen. Der Geschäftsführung, also denen, die das Lenkrad in der Hand haben, vermeintlich, dass er denen sagt, Mensch, euch vertrauen wir, wenn wir da runterfahren mit euch. Also daher der zweite Gegenstand. Und die letzten Jahre, zumindest hier bei Westlotto, waren schon ziemlich rasant. Jetzt wenig nach außen, sondern sehr stark nach innen, weil wir schon merken, dass Themen wie Veränderung des Kundenverhaltens, Digitalisierung eine Transformation erfordern, die für das Unternehmen so eine 180-Grad-Wendung bedeutet haben. Und wir gleichzeitig natürlich ganz gerne sehr schnell werden wollen, und auf der anderen Seite aber illegale Anbieter haben, die aus Gibraltar, Malta und so weiter hier in den Markt kommen, wo man sagt, Mensch, lass uns doch mal so agieren wie die. Und das ist so ein Spannungsfeld, da braucht man schon eine Menge Vertrauen, um da wirklich die nächsten Schritte zu gehen. Und das ist, hört sich alles einfach an, ist auf der anderen Seite aber eine Menge Arbeit, aber auch eine Menge Freude. Und daher der zweite Gegenstand, der Handschuh.
Das finde ich ein spannendes Beispiel. Was mich interessieren würde, ist, von außen betrachtet so ein Lottoschein ja so ein papiernes Ding. Können Sie ein Beispiel geben, wo Sie innen schneller geworden sind, wo Sie digitalisieren, wo Sie transformieren? Wie sieht denn das von innen aus?
Also einmal ist es ja so, dass Sie sagen, diese Transformation ist ja im Tun und im Denken. Und das Denken fängt damit an, dass Sie sagen, worauf richte ich denn meinen Kompass aus?
Mhm.
Und normalerweise sagen Sie, ich richte den Kompass aus auf meinen Auftrag. Das heißt, ich muss den Spieltrieb der Menschen kanalisieren. Ich arbeite als Monopolist, alles schön. Die Welt könnte einfach sein. Ist sie aber nicht, weil sie müssen komplett den Fokus verändern auf den Kunden, also auf den Spielinteressierten. Das bedeutet, dass sie in der gesamten Organisation dieses Kundengen einpflanzen müssen. Und praktisch heißt das, dass sie natürlich CRM aufbauen, also Kundenbeziehungsmanagement, dass sie die Kundenprozesse, Customer Journeys nennt man das, komplett jetzt neu aufnehmen. Das heißt hier diese Strukturen verändern, dass sie die Digitalisierung komplett anders einphasen, das Unternehmen digitalisierungsfähig machen, dass sie die inneren Prozesse digitaler gestalten. Also ganz einfach von der Zeiterfassung über die Urlaubsbeantragung, über die Stundenabrechnung, über die automatische Meldung von Dienstreisen bis hin, was wir jetzt eingeführt haben, ist das To-Go. Das heißt, dass Sie morgens bis 9.30 Uhr digital To-Go-Essen bestellen können, wenn Sie halt erst mittags reinkommen oder früher gehen. Also alles voll digital, unten in den Kühlschrank, da holen Sie sich dann ab 14 Uhr die Portionen raus, die Sie für die Familie brauchen. Auch das, all das gehört mit dazu. Bei den Methoden ist es der Sprung hin zu agilen Formen des Zusammenarbeitens. Ist es hin dazu, dass Sie Hierarchien ein Stückchen weit in Frage stellen und auch in Teilen mal loslassen können, dass sie Kommunikation anders gestalten, dass sie Teams die Möglichkeit geben, wir nennen es Themenbühne, sich einfach um 9 Uhr zu sein, über Microsoft Teams machen wir ein Event, wer Lust hat, dazukommen, wir stellen eine Neuerung vor, und zwar von den Mitarbeitern in der Breite, sodass sie ein komplett verändertes Kommunikationsverhalten haben. Also da gibt es zig Beispiele. In den letzten Tagen, am Ende des Tages, laufen sie auch wie bei einer Rennrodelbahn durch viele Kurven, durch viele Schlaufen. Es geht auch manchmal bergauf, relativ rasant, aber es ist schon ein Riesenprozess.
Und wie schaffen Sie es, dass die Mitarbeiter bei Ihnen in den Bob reinsteigen? Also was tun Sie, um das Vertrauen der Mitarbeiter zu gewinnen oder zu behalten?
Ich glaube, ganz am Anfang ist es wichtig, ehrlich zu sein. Und wir haben das ganz am Anfang gemacht, waren extrem ehrlich und dadurch auch authentisch und haben in unglaublich vielen Mitarbeiterveranstaltungen immer gesagt, wo wir gerade stehen und uns auch Feedback eingeholt. Das ist also im Wesentlichen Kommunikation, um es ehrlich zu sagen. Aber Sie müssen das von oben nach unten machen. Sie können es nicht von unten nach unten. Sie können nicht sagen, wir transformieren mal. Und lassen dann los, sondern wenn ich gewusst hätte, wie viel Arbeit das ist, hätte ich es wahrscheinlich trotzdem gemacht, aber vielleicht nicht ganz so schnell. das bindet unglaublich viel der Führungsmannschaft.
Ja.
Das Zweite, Sie müssen versuchen, den Dingen in den Köpfen Zeit zu geben und Sie müssen die Themen offen und transparent ansprechen. Also das nächste Thema ist Transparenz, denn es nutzt Ihnen nichts, wenn Sie als Geschäftsführung sagen, wir wollen das und die Ebene darunter und die Ebene darunter machen einfach nicht mit. Entweder weil sie es nicht können oder weil sie nicht wollen. Das heißt, da müssen Sie reingehen. Das Dritte ist, Sie müssen viel zuhören. Sie müssen viel zuhören und Sie müssen am Ende des Tages auch manche Dinge einfach mal laufen lassen. Also eine Erkenntnis für mich war, dass ich mich auch selber transformiere und verändere. Und keiner geht in den Prozess rein und weiß schon, wie er da rauskommt. Und sagen zu können, man weiß am Anfang, wie alles funktioniert, also das stimmt aus meiner Sicht so nicht, sondern ich habe verdammt viel gelernt in der Zeit. Auch dadurch, dass man einige Teams einfach mal hat laufen lassen. Und die kamen dann mit Ergebnissen, wo man selber gesagt hat, ups, das ist ja mal was ganz Gutes. Und das sind so ein paar Aspekte. Sie müssen auch Leute haben, die Sie führen. Also wir haben ein Transformationsteam, das hat sich irgendwie ganz von selbst ergeben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Hierarchiestufen, die gesagt haben, wir müssen jetzt mal was machen in dem Prozess. Und daraus hat sich jetzt fast so eine Institution ergeben. Das heißt, wir haben einmal im Monat, haben wir hier als Geschäftsführung das Transformationsteam zu Gast. Und die sagen uns dann, wo sie gerade stehen, was sie gerade machen wollen und wo wir eigentlich hingehen sollten. Und so ein Sparring aus der Breite finde ich gigantisch.
Super.
Aber stellt sie natürlich auch immer wieder selbst in Frage. Und so als Westfale, wenn ich das sagen kann, ist man natürlich von Natur aus ein bisschen stur und dickköpfig. Und da sagt man, nee, will ich nicht. Und dann müssen sie es halt mitnehmen, müssen 2 Tage später wieder reinkommen und sagen, ja gut, können wir nochmal drüber reden. Aber das ist dann so der Prozess, durch den man dann auch selber gehen muss. Das gehört halt auch mit dazu.
Das ist ja die perfekte Überleitung zu dem Familienstammbuch. Sind dann alle Ihre Vorfahren so sture Westfalen?
Ehrlich gesagt, bei allen weiß ich das ja gar nicht. Ich habe mir dieses Stammbuch oder dieses Buch genommen, weil ich im Moment in so einer Diskussion bin, quasi mit mir selber, über die Frage Integrität. Und das passt eigentlich im Moment auch aktuell, kann man sagen, in das Thema territoriale Integrität. Mhm. Aber das Zweite ist eigentlich, wenn man sich mit Werten auseinandersetzt, dass man mal bei sich selber angucken muss oder anfangen muss und sagen muss so, woher kommst du eigentlich? Was ist eigentlich nicht nur das, was dich auszeichnet, sondern wenn man sagt, nach welchem Wertekanon lebe ich und stimmt das eigentlich überein, die Ideale, die ich habe, mit dem, was ich tue, dann muss man eigentlich ein bisschen tiefer in seine Vergangenheit einsteigen und sich fragen, so, was hat mich geprägt? Welche Werte haben mich geprägt? Woher kommt das eigentlich und gibt es dort Anhaltspunkte? Und das mache ich gerade, wo ich so ein Stückchen in dieses Stammbuch eintauche und sage so, wo liegen eigentlich so ein Stückchen Wurzeln und haben eigentlich in der Vergangenheit alle meine Vorfahren, wenn Sie so wollen, in Übereinstimmung mit ihren Werten gelebt. Und Sie kommen dann sehr schnell zu einem Punkt, dass die Werte in der Vergangenheit andere waren, als sie es heute sind. Und das führt einen, finde ich, echt spannend wieder in die jetzige Situation zurück und zu sagen, welche Werte sind es eigentlich hier bei uns in unserem Kulturumfeld und welche sind es vielleicht nur ein paar hundert Kilometer weiter entfernt? Und das ist ein spannendes Thema, mit dem ich mich gerade beschäftige. Also es hat verschiedene Dimensionen. Wenn man mal bei sich selber einfängt, dann muss man sagen, lebe ich eigentlich in Einklang mit meinen Werten? Bin ich dann konsistent? Bin ich glaubwürdig und bin ich dann auch authentisch? Und daraus hat sich diese Reise quasi ergeben in das Stammbuch, in die Vergangenheit und ein Stückchen weit auch in die Familiengeschichte.
Sie haben gerade gesagt, dass in der Vergangenheit manche Werte vielleicht anders waren. Haben Sie da ein Beispiel?
Ja, wenn ich hier beispielsweise schaue, ich habe so ein Dokument gefunden vom Landrat des Kreises Beckum, Gesundheitsamt, Sippentafel.
Oh.
Und aus dem Wort Sippentafel können Sie ja schon sehen, da gibt es einen Fragebogen, wo Sie die gesundheitlichen Verhältnisse der gesamten Sippe aufzugeben haben. Mhm. Und da muss ich sagen, aber wenn ich jetzt nur mal die Frage Datensicherheit, Datenschutz, die Frage, was soll denn damit überhaupt bezweckt werden, wenn ich in sowas reingehe, dann haben sich zumindest an der Ecke Werte heute schon wieder verschoben. Und ich würde viele Aussagen, die da gefordert werden, würde ich heute gar nicht mehr geben. Weil ich mir sagen würde, nein, es passt nicht zu meinen Werten, das geht euch einfach nichts an. Mhm. Und das geht dann auch in die falsche Richtung. Und das ist so klassisch in den Jahren, ja, 36, 37, also, und das sind halt, wenn Sie auf der Reise sind, sind da schon Themen, wo Sie sagen, ja, die haben sich mit Sicherheit geändert und dieses Buch hat auch den Geruch, wenn Sie sagen, wenn da so ganz altes Papier drin ist, Sie können also dran riechen, dass das alt sind. Mhm. So manche Schriften können Sie nicht mehr lesen, weil die Schriftzeichen damals halt ganz andere waren. Mhm. Also, spannend, aber das wäre halt eins dieser Beispiele.
Sehr spannend. Wie weit geht es denn zurück, das Buch? Was ist so die früheste Jahreszahl, die Sie da drin gefunden haben?
Ich bin noch relativ am Anfang, aber ich bin im Moment bei 1837.
Oh, wow.
Es wird noch weiter zurückgehen, aber da werde ich mal mit anfangen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, dann gehe ich sicherlich noch weiter zurück. Das ist dann fast schon, dass man in die Ahnenthematik reingeht, aber das Stammbuch selber mit den Dokumenten geht jetzt im ersten Schritt mit 1837 zurück.
Wahnsinn. Und Sie haben ja auch gerade gesagt, in Bezug auf die Ukraine, dass man darüber nachdenkt oder dass Sie darüber nachdenken, wie Werte sich verhalten, dass die vielleicht auch ein paar hundert Kilometer anders sind als hier. Wie blicken Sie denn auf den Ukraine-Konflikt, wo ja die öffentliche Debatte dahin geht, dass man sagt, in der Ukraine werden unsere westlichen Werte, die kämpfen wir dort oder für die kämpfen die Ukrainer. Sehen Sie das auch so? Und was sind das für Werte für Sie, wenn Sie da drauf gucken?
Also es ist ja eine schwierige Frage. Es kann auch nur eine Momentaufnahme sein. Mhm. Als allererstes muss man sich ja immer die Frage stellen, aus welcher Perspektive schaue ich denn auf diesen Konflikt? Mhm. Und ich habe drei Perspektiven. Drei wirklich individuelle Perspektiven. Das eine ist die rein persönliche, wo ich ganz klar sage, die territoriale Integrität nach der Helsinki-Akte, das ist unverletzlich, das verstößt gegen alles, was ich für richtig halte. Verlässlichkeit, Vertrauen, Vertragstreue, Integrität mit allem drum und dran. Also meine ganz individuelle persönliche Meinung. Die zweite Ebene ist die Ebene, wenn Sie hingehen und sagen, jetzt schaue ich mal nicht drauf als Person Andreas Kötter, sondern ich schaue drauf als Unternehmenslenker. Mhm. Wo ich hingehe und sage, ich muss ja als Unternehmen im ersten Schritt ein Stückchen abstrahieren. Ich muss also ein Stückchen den Kreis etwas weiter fassen. Und da sind mir als allererstes die Themen durch den Kopf gegangen, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiterbetroffenheit. Mhm. Dann natürlich die Frage IT, Wir sind mit einer Lotterie in einem Verbund, an dem sehr, sehr viele andere Staaten teilnehmen. Also Eurojackpot ist so eine Lotterie, die grenzüberschreitend stattfindet und wo ich die Chair-Funktion habe und wo das Zentrum quasi in Münster sitzt. Aber dann waren aus dieser Perspektive sofort natürlich die Gespräche mit den polnischen Lotterien oder den baltischen Staaten, baltischen Lotterien. Und da bekommen sie die Dimension, ich sag mal, relativ einfach IT-Sicherheit und Produktsicherheit. Dann feiern wir dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum, Eurojackpot. Da war dann die nächste Frage, können wir das überhaupt feiern? Zu dem Punkt, wo wir sagen, wie unterstützen wir eigentlich die Kollegen dort vor Ort? Denn der polnische Kollege hat mir gesagt, weißt du was, Andreas, alles schön und gut. Bei uns unten packen sie gerade Pakete. So, und dann wird einem sehr klar, wo ist deine unternehmerische Verantwortung? Ich finde es wichtig, dass man als Unternehmen Haltung hat, weil in jedem Unternehmen gibt es Betroffene, auch bei uns, über die Familie. Ja. Die dritte Ebene ist die Ebene, wenn sie tätig sind in, ich sag mal, Verbänden, Assoziationen. Und ich bin selber tätig in einem Verband, der weltweit agiert. Und da ist dann die Frage, wo ist eine nicht politische Organisation doch aufgefordert zu agieren? Und wo können Sie als Mensch nicht mehr davor zurück, dass Sie sagen, diese Verletzung der Werte ist so massiv, dass ich auch in einer nicht politischen Organisation hier Konsequenzen einfordern muss? Und ja, das mache ich gerade. Das ist keine einfache Diskussion, weil sie es mit Vertretern zu tun haben, die weltweit agieren, ob das nun Vertreter sind aus dem asiatischen Raum, aus dem amerikanischen, Südamerika, also aus verschiedensten Bereichen. Aber auf der anderen Seite muss man in meinen Augen dann auch so sein, dass man dann auch was macht. Und zwar auf allen drei Ebenen. Und auch das ist Teil von Integrität und ja, auf gut Deutsch gesagt, sich in den Spiegel schauen.
Ja. Auch wenn es mal unangenehm ist, sozusagen für seine Werte einstehen, oder? Wenn ich Sie da richtig verstehe.
Ja, erstens ist es anstrengend. Zweitens muss man sich, ich glaube, am Anfang sehr klar sein. Und ich selber habe mir sehr viel Rat holen müssen aus verschiedenen Ecken, weil man muss bei solchen Entscheidungen sicher sein. Und man sollte auch die Konsequenzen kennen und diese Schritte dann auch bewusst gehen. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was die Menschen in der Ukraine, in Russland durchmachen. Aber ich glaube, jeder hier hat die Verantwortung für seine Werte und auch wenn sie indirekt verletzt werden, ein Stückchen weit einzustehen und dann auch tätig zu werden. Ob das in den letzten Jahren war, dass man mit einer Europafahne bei Pulse of Europe mitgemacht hat und für die europäischen Werte einsteht oder jetzt in einer wesentlich schärferen Lage eigentlich auch für die Werte eintritt, die quasi jetzt in der Ukraine gerade auf dem Spiel stehen.
Ja, wunderbar. Herr Kötter, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen lieben Dank, dass Sie mich so da durchgeführt haben.
Das war die 24. Folge von Werte Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.